Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit dem Profiläufer Hendrik Pfeiffer. Der hat nicht nur eine sehr bewegende Lebensgeschichte hinter sich mit vielen, vielen Tiefen und auch vielen Höhen, sondern er erlebt gerade eigentlich die Zeit seines Lebens. Ich freue mich riesig darauf und glaube, wir können sehr viel von Hendrik lernen. Aber bevor es losgeht, möchte ich mit euch noch über das Thema Kollagen sprechen. Bei Kollagen handelt es sich um Strukturproteine. Das kommt in unseren Gelenken, Knorpeln, Muskeln und Sehnen vor und sorgt für Elastizität und Halt. Und für alle, die gerne länger fit und jung bleiben möchten, hat die Schweizer Firma Avea Life den Kollagenaktivator auf den Markt gebracht, damit wir unsere Alterungsprozesse verlangsamen können. Ja, dieses Pulver verspricht eine ganze Menge positiver Effekte. Die Aktivierung des Kollagenaufbaus, die Verjüngung der Zellen, die Stärkung von Haut, Haaren und Gelenken sowie die Reduzierung von Entzündungen. Das biologische Alter werde gesenkt, die Energie gesteigert und ein jugendliches Lebensgefühl erreicht. Der Kollagenaktivator ist laut Avea nachweislich 4-mal wirksamer als normale Kollagenprodukte auf dem Markt und auch für Veganer geeignet. Ja, wir testen den Kollagenaktivator jetzt auch schon eine ganze Weile und haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Empfohlen wird ein Beutel am Tag, vorzugsweise nach einer Mahlzeit, in einem Glas Wasser aufgelöst. Der Himbeer-Minze-Geschmack ist erfrischend und lecker. Wenn du den Kollagenaktivator auch mal ausprobieren möchtest, dann kannst du jetzt mit dem Code RUNTIMES 15% Rabatt bekommen. Mehr Informationen dazu bekommst du auf avea-life.com/runtimes. Und wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, wie du im Alltag einfach Einfluss nehmen kannst auf deinen Alterungsprozess, dann findest du unter den Runtimes Podcasts auch eine Folge mit dem Ernährungswissenschaftler Nicolas Ting. Seine These: Unser Lebensstil beeinflusst bis zu 75%, wie es mit uns weitergeht. Also, bestimme selbst, wie du alterst, probiere den Kollagenaktivator mal aus und du kannst auch jetzt auf Runtimes den Test zu diesem Produkt durchlesen und dich dazu noch informieren. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gast, denn er ist frisch gebackener Vizemeister über 10 Kilometer. Herzlich willkommen auf jeden Fall erstmal Hendrik Pfeiffer.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, Hendrik, du bist in Düsseldorf geboren, hast Fußball gespielt, mit 13 Jahren deinen ersten Straßenlauf bestritten, dann im Alter von 23 Jahren zum ersten Mal in deiner Geburtsstadt auch einen Marathon gerannt, hast dabei das Ticket für Olympia in Rio gelöst und ich bin extrem gespannt auf alles, was wir heute von dir hören. Vielleicht ganz am Anfang, du hast ja gerade erst für einen Kracher gesorgt. Also im Januar bist du als Drittschnellster beim Houston-Marathon mit einer neuen persönlichen Bestzeit ins Ziel gekommen. Und dann bist du gerade, ja, wie gesagt, deutscher Vizemeister über 10 Kilometer in Leverkusen geworden. Ist das dein Jahr?
Ja, bisher ist es wirklich erstaunlich, wie rund das Ganze läuft. Das muss ich schon sagen. Ich bin echt super happy. Also im Grunde hätte ich das Jahr schon auch im Januar beenden können und hätte dann mit der neuen Marathon-Bestzeit schon im Grunde mein Kernziel in diesem Jahr erreicht, eben mich da weiter zu steigern. Und ja, es geht seitdem aber auch sehr, sehr schön weiter. Ne? Also gerade auch meine mittlerweile Ehefrau Esther, die habe ich ja dann kurz nach Houston noch gepaced, auch zu ihrer EM-Norm, die sie da gerannt ist im Halbmarathon, die hat sich auch massiv da nochmal verbessert. Und dann ging es bei mir natürlich auch toll weiter jetzt mit der 10 Kilometer Deutschen Meisterschaft. Das ist für mich ja eher eine sehr kurze Distanz und deswegen umso schöner, dass es dann eben auch zu einer Medaille gereicht hat, ne, weil das für mich eher so ein Sprint ist und deswegen ist das auch ein sehr guter Hinweis darauf, dass ja die ganze Arbeit der letzten Monate sich auch sehr gut auszahlt und deswegen ja bin ich da echt jetzt schon seit längerer Zeit auf so einer echten Welle des Erfolgs und das macht natürlich dann riesig Spaß. Das ging ja schon im letzten Jahr los mit den ganzen großen Marathons, die alle auch dann insgesamt super gut gelaufen sind und dieses Jahr knüpft da schön dran an und deswegen hoffe ich, dass es jetzt auch weiterhin so läuft.
Ja, es ist echt Wahnsinn. Also da bin ich auch total gespannt auf deine Tipps, wie man das schafft, so schnell zu sein im Marathon und auf der 10-Kilometer-Strecke. Das ist für mich echt ein Riesenrätsel. Da musst du uns heute auf jeden Fall deine geheimen Tricks irgendwie verraten. Weil das ist wirklich erstaunlich. Also gerade deine Zeit in Houston, eine 2:07, muss man ja auch erstmal schaffen. Also wie hast du das denn geschafft, so schnell zu werden? Also gibt's vielleicht, ich sag mal so, 3 Eigenschaften oder Erfolgsgeheimnisse, die du mit uns teilen möchtest, die dich so weit gebracht haben?
Ja, ich habe schon ein bisschen was verändert im Vergleich zu früher. Im Grunde hat das schon begonnen vor dem Berlin-Marathon auch, den ich letztes Jahr im September ja gelaufen bin, ne, in Houston, dann eben ein paar Monate später. Das war alles relativ eng miteinander verbunden. Also erstmal, klar, ich bin umgezogen nach Hannover, ein ganz neues Umfeld. Es spielt definitiv auch eine Rolle, weil es wirklich von den Laufstrecken her eine echt tolle Stadt zum Trainieren ist. Und auch der Olympisch-Stützpunkt mit der Halle hat da eine sehr große Rolle gespielt. Komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Aber insgesamt würde ich sagen, auf jeden Fall härter trainiert, mehr trainiert, vor allem vor dem Berlin-Marathon. Da habe ich nochmal eine sehr, sehr lange Vorbereitung mit sehr vielen Kilometern, aber auch sehr hohen Intensitäten gemacht. Von dieser Vorbereitung habe ich dann später auch dann im Januar in Houston immer noch profitiert. Aber ganz entscheidend war tatsächlich, dass ich auf Laufbahntraining stark gesetzt habe und auf Hallentraining. Also ich habe in dem Fall kein Höhentrainingslager vorher gemacht, was ich ja sonst früher fast immer gemacht habe. Ich habe alles zu Hause im Wintertraining in Deutschland vorbereitet, aber ich habe trotzdem bei den wichtigen Einheiten nicht die Kälte aufgesucht. Also klar habe ich in der Woche von, weiß nicht, 200 Wochenkilometern schon irgendwie 150, 160 natürlich draußen gemacht, aber die entscheidenden, die ganz schnellen Kilometer, die Wettkampftempo-Kilometer, die habe ich alle auf dem Laufband oder in der Halle gemacht. Und das hat den riesen Effekt gehabt, dass ich einmal auf dem Laufband und in der Halle in beiden Umfeldern die Zeiten viel besser kontrollieren kann. 200 Meter Rundbahn, da hast du natürlich ständig Zwischenzeiten, hast es sehr, sehr kontrolliert und auf Laufbahn sowieso. Da stellst du die Geschwindigkeit ein und musst dann gar nicht mehr groß nachdenken. Das heißt, ich konnte mein Training viel besser steuern und aussteuern. Und was eben auch wichtig war, dass du dann eben nicht in dieser knüppelharten Kälte läufst oder bei Regen, bei Nässe. Man kriegt die Einheiten auch da natürlich umgesetzt, aber das Entscheidende ist, nicht so viele, weil eben durch die schwierigen Bedingungen die Muskulatur viel mehr mitgenommen wird und die Regeneration länger dauert. Und deswegen konnte ich jetzt mit diesen neuen Tricks deutlich mehr Intensitäten in der Woche unterbringen und das zahlt sich jetzt massiv aus. Also das ist ein ganz entscheidender Faktor und war eine Sache, an die habe ich mich bisher nie so richtig rangetraut und auch nicht rantrauen müssen, weil ich natürlich oft dann eben auch in der Sonne trainiert habe, wenn es hier kalt und nass war. Und diesmal habe ich eben mich nicht, sag ich mal, versteckt in dieser Hinsicht, sondern habe das Wintertraining halt durchgezogen und bin überhaupt deshalb auf die Idee erst gekommen, so massiv auf diese beiden Sachen zu setzen.
Oh, Laufband, also ich kenne das ein bisschen aus Indien, ich habe mal 3 Jahre dort gelebt und da kannst du echt in Delhi schlecht laufen gehen, ne, mit 25 Millionen und dem ganzen Chaos. Und da bin ich viel auf dem Laufband auch gelaufen für den Marathon, aber das war eine Tortur. Also ich finde so, also ich musste ja 3 Stunden auf dem Laufband irgendwie und indische Laufbänder sind auch nicht immer so vertrauenswürdig. Aber ich finde, das ist mental voll herausfordernd, so lange darauf zu laufen.
Ja, ist auch ein wichtiger Punkt, ganz klar. Also es ist, man muss sich darauf einlassen und man muss es dann auch selber wollen. Und ich habe immer gedacht, die wichtigen Einheiten draußen sind auch verdammt schwer umzusetzen. Und da ich wusste, ich mache eben nur die hochintensiven Sachen auf dem Laufband, meine normalen Dauerläufe und auch die Longruns ganz normal draußen, das macht mir da nicht viel aus, ist es was anderes, weil du hast immer was zu tun. Also gerade wenn du so Intervalltraining machst, Tausender schnell, Tausender moderat im Wechsel, ne, dann hast du immer nur 1 Kilometer, auf den du dich konzentrierst. Dann weißt du, nach dem Kilometer kommt wieder das Handtuch, ich trockne mich erstmal ab, trinke wieder einen Schluck. Ne, ich decke oft dann eben auch die Zahlen ab. Ganz wichtiger Punkt, ne? Also dass man nicht jeden einzelnen Meter irgendwie mitverfolgt, sondern dass man einfach da was draufsetzt, dass man dann erst, wenn es wieder, ne, mein Bauchgefühl sagt, so langsam müsste der Kilometer jetzt voll sein, dass ich dann erst wieder drauf gucke, dass ich weiß, wann ich dann umschalte. Aber das ist ein ganz guter Trick, der bei mir sehr funktioniert hat und ohne Musik wird es bei mir auch nicht gehen. Also ich habe dann wirklich eine sehr laute Boombox neben dem Laufband stehen und drehe die dann auch sehr stark auf. Ich habe einen Laufband bei mir zu Hause in der Küche. Und das,
deine Nachbarn freuen sich wahrscheinlich und deine Frau.
Die wissen bescheiden und unterstützen das, Gott sei Dank. Und ja. Das hat wirklich gut funktioniert. Und wenn, ich glaube auch, dass ein Long Run oder normaler Dauerlauf deutlich zäher ist, weil es relativ monoton ja eh schon ist. Aber da habe ich gar nicht die Notwendigkeit, das auf dem Laufband zu machen, weil so ein normaler Fülldauerlauf draußen, das ist dann kein Problem, auch wenn es regnet. Aber wenn ich weiß, jetzt geht es wirklich um jede einzelne Sekunde, dann ist es schon was anderes, wenn du weißt, du hast auf jeden Fall ein Umfeld, wo es einmal warm ist, wo nicht irgendwie Wind eine Rolle spielt, ne, wo du es einfach viel besser aussteuern kannst. Und das war ein ganz entscheidender Meilenstein, warum ich jetzt eben nochmal, auch relativ spät, ne, ich bin jetzt schon auch 30, werde jetzt bald 31, dann erst die ganz großen Sprünge nochmal jetzt mache, was die Bestzeit angeht. Ist ganz interessant, dass so neue Reize dann tatsächlich auch im höheren Alter noch wirken.
Ja, total motivierend, ne? Weil viele ja sagen, es geht nicht mehr aufwärts, mit 25 altert man schon, es geht am Ende zu.
Ja, im Marathon zum Glück nicht, aber als Mittelstreckler auf jeden Fall, ne? Da wäre das schon so. Im Marathon hat man ja eigentlich die besten Jahre in seinen 30ern in der Regel. Das ist natürlich jetzt auch ganz gut zu wissen. Aber schon ist es so, ne, dass ich jetzt eben sehe, wenn ich nochmal ein paar Sachen ein bisschen verändere im Training, dann kommen aber auf einmal nochmal richtige größere Bestzeiten. So. Und der Sprung unter 2:10 ist mir halt, wie gesagt, erst in Berlin letzten Jahres gelungen. Und da war ich eben schon 30.
Ich freue mich auch riesig, dass das bei dir so läuft und hoffe auch, dass es bleibt so. Jetzt musst du uns natürlich verraten, wie das gelaufen ist damals. Also nochmal zurück beim Düsseldorf-Marathon, dein erster Marathon. Also ich finde das ja schon erstaunlich. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, also dass du da direkt das Ticket für Olympia kriegst und dann noch die Frau fürs Leben findest. Das ist ja fast schon ein bisschen zu viel.
Ja, Vorsicht, Vorsicht. Frau fürs Leben, das kam ein bisschen später, ne? Also meine Frau fürs Leben, die habe ich tatsächlich auch über das Laufen kennengelernt, ne? Die Esther, mit der ich jetzt eben auch verheiratet bin. Das war aber nicht in Düsseldorf, das war erst ein bisschen später im Trainingslager in Amerika, in Flagstaff. Und da ist es auch noch nicht so, dass wir da irgendwie auch direkt zusammen waren. Da kannten wir uns das erste Mal tatsächlich und das kam dann auch erst ein bisschen später. Das Ganze aber ohne den Laufsport definitiv hätte ich die nie getroffen und auch für sie ist es ja spannend so, ne, weil für sie es ja jetzt so richtig losgeht. Sie ist jetzt 26 und dadurch, dass wir jetzt eben fast den gleichen Lifestyle haben, ne, trainiert sie auch sehr ähnlich wie ich und hat jetzt eben sich dann eben auch in diese Bereiche gesteigert und kann tatsächlich dann jetzt eben auch eine Profikarriere machen und das ist natürlich gerade etwas, was nicht einmalig, aber sehr selten ist, ne, dass wir beide das Gleiche machen können. Und das gibt uns im Moment ja auch diese extreme Stärke, ne, weil wir beide den gleichen Lifestyle haben. Und wenn du einen Partner hast, der da nicht so drin ist, dann ist das schon echt schwer umzusetzen. Und deswegen ist es jetzt ein Geschenk des Himmels, dass sie da so vorangekommen ist, als auch gerade in den letzten Monaten, ja ähnlich wie bei mir. Ne? Das war im Grunde die gleiche Phase, der gleiche Schlüssel zum Erfolg, ne? Auch Wintertraining bei uns zu Hause, bei ihr mehr Halle noch als Laufband. Laufband ist noch nicht ganz so mit warm geworden, was Tempoeinheiten angeht, aber auch bei ihr ist im Prinzip das Gleiche, ne? Dass sie eben jetzt auch die große Verbesserung geschafft hat, weil sie sehr viel in der Halle trainiert, das Training perfekt aussteuern kann und eben bei den Trainingseinheiten nicht diese Kälte hat, die dann so stark auf die Muskulatur geht. So, ne? Und ich erinnere mich noch gut, ich habe öfter auch bei Social Media dann immer mal so Sprüche auch bekommen, ja, wir haben früher noch die Bahn vom Schnee frei geschüppt und solche Sachen. Ne? Da habe ich dann auch gesagt, ja, das ist ja schön und gut und auch ich kann diese Trainingseinheiten umsetzen, auch bei Kälte, aber ich kann halt eben eine Einheit in der Woche weniger dann reinpacken, weil ich eben länger brauche, mich zu holen. Und sag mal, böse Zungen würden halt sagen, wir laufen heute auf 5 Minuten schneller, ne, als die Spitze vor 20 Jahren vielleicht. Und deswegen ist es tatsächlich in dem Fall gar nicht schlecht, die ganz wichtigen Einheiten ein bisschen zu verstecken eben indoors. Und das, wie gesagt, das ist tatsächlich das, was ich gelernt habe in den letzten Monaten. Und hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass das so einen Effekt haben könnte.
Nee, finde ich auch ehrlich gesagt überraschend. Also es klingt total logisch und gleichzeitig denkt man ja eben, ja, man braucht auch Widerstandskraft und gerade mental ist das gut, wenn man auch mal im Regen und Schnee und ne, dieses Ganze. Aber tatsächlich ist es ja wahnsinnig viel Energie, die flöten geht, ne? Ja. Was der Körper alles leisten muss, allein bei Kälte. Eigentlich ist es ja auch total dumm, bei Kälte überhaupt teilweise zu trainieren. Also vor allem schnelle Einheiten, das ist ja für die Lunge auch nicht gerade hilfreich.
Ja, für die Lunge auch, das stimmt. Also wenn es richtig kalt ist, dann ja. Das haben wir in Deutschland ja nicht allzu oft, dass es wirklich so kalt ist. Aber es ist vor allem eine muskuläre Sache. Also wenn du jetzt wirklich dich Richtung Weltklasse entwickeln willst, ne, wir versuchen ja möglichst in die Weltklasse reinzukommen, dann ist es ein entscheidender Unterschied, ob du eben 20 Stunden brauchst, um eine Einheit aus dem Knochen zu haben oder 15 Stunden. Ne, und das ist ja wirklich Hochleistungssport. So, ne, im normalen Alltag spielt das dann gar nicht die Rolle, wenn du jetzt, sag ich mal, 3, 4 oder 5 Mal die Woche läufst, ne, dann verpackst du das auf, wenn du draußen läufst. Aber bei mir ist es halt so, dass ich in der Woche in der Regel 4 hochintensive Einheiten habe. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob ich wieder am Mittwoch fit bin oder erst am Donnerstag. Und deswegen ist das so wichtig tatsächlich jetzt auch für uns. Und was du gerade sagtest, mental ist natürlich schwierig, wenn du rausgehst, ne? Kälte, Schnee, Regen und dich da durchkämpfst. Das schult dich mental. Aber ich kann dir auch sagen, wenn du 10 mal 1000 hochintensiv Tempowechselläufe machst, dann hast du deine 100 Runden in der Halle. Und das schult dich mental auch. Ne? Also das war tatsächlich eine Sache, die ich in Houston beim Marathon ganz deutlich gespürt habe. Da habe ich ja fast alles eigentlich auch von der Spitze weggemacht. Ne? Die ganzen afrikanischen Leute haben sich im Grunde reingehängt bei mir. Und weil die nicht wie ich noch um eine Olympianorm gekämpft haben, sondern weil es für die nur um den Sieg ging. Ne? Deswegen hatten die nicht die Motivation fürs Tempo was zu tun. Und deswegen konnte ich das aber auch durchstehen und auch eben dann fast 42 Kilometer allein im Wind sein, weil ich es halt gewohnt war, vorne wegzurennen oder wie gesagt in der Halle dann eben 100 Runden abzuspulen. Das macht dich dann schon auch stärker und hat auch einen wesentlichen Effekt. Also mental ist natürlich Lauf- und Training auch nicht das Einfachste, was du tun kannst oder Hallentraining. Nee, aber es bringt dich voran. Es bringt dich auf jeden Fall voran.
Irgendwie fehlt der Sauerstoff irgendwann. Man hat das Gefühl, man kriegt keine Luft mehr. Ja, ich finde das spannend auch gerade, was du sagst mit deiner Frau. Gibt es denn auch irgendwelche Nachteile, die man hat? Also ich stelle mir das sehr lustig vor, aber irgendwie ist es ja auch teilweise anstrengend, wenn man so viel gemeinsam hat. Oder ist es gar kein Problem? Also gibt es auch mal Phasen, wo ihr sagt, boah, ich hätte gerne eine Kunstturnerin oder einen Bodybuilder zum Partner und nicht einen Läufer?
Also es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Wir sind wahrscheinlich mit so, in Deutschland wahrscheinlich würde ich sagen, eins der Ehepaare, die sich wahrscheinlich am häufigsten am Tag sehen. Also wir verbringen ja fast alles ausschließlich zusammen. So, ne? Auch jetzt am Wochenende haben wir in Lissabon den Halbmarathon-Wettkampf, auch da sind wir beide wieder zusammen. Und also wir sehen uns schon 7 Tage die Woche und dann auch fast immer. Ne? Das ist für viele wahrscheinlich ein Albtraum. Bei uns funktioniert es tatsächlich sehr, sehr gut. Wir streiten uns relativ selten, muss man wirklich sagen. Und wir sehen das beide so, dass es ein unglaublicher Segen ist, dass wir das gemeinsam machen können. Also auch was Motivation angeht. Ne? Wir sind ja relativ allein, so was Trainingspartner angeht. Und wenn du dann jemanden hast, der halt das Gleiche macht, auch wenn es vielleicht jetzt nicht immer im gleichen Tempo ist, dann ist das unglaublich motivierend, ne? Weil einer den anderen dann eben auch pusht. Also das haben wir schon bei uns sehr ausgeprägt, dass wir uns gegenseitig eben auch motivieren können. Und deswegen, also ich glaube, wenn Esther jetzt keine Sportlerin wäre, irgendwas komplett anderes machen würde, wäre es für mich nochmal deutlich schwerer und andersrum im Grunde genauso. Und schön ist, dass wir tatsächlich auch einige Einheiten zusammen machen können, weil sie mittlerweile eben auch so stark geworden ist. Also wenn ich einen normalen Dauerlauf habe und sie einen zügigen Dauerlauf drauf habe, dann passt das, ne? Dann kann die bei mir mitrennen. Teilweise auch Intervalltraining, wenn ich irgendwie tausender Intervalle mache, kann die in der Regel 300, 400, 500 Meter da mitrennen und hat für sich dann selber auch ein Programm, was Mehrwert bietet. Ne? Und das ist schon eine coole Konstellation. Also deswegen, das ja, ist teilweise, würde ich auch sagen, überraschend, ne? Wenn wir uns in der Woche wahrscheinlich 7 Tage sehen und dann auch in der Regel 20 Stunden von diesen 24 Stunden zusammen sind. Aber es funktioniert und das ist toll.
Ja, voll das Geschenk.
Ja, ist es, absolut.
Jetzt klingt das ja alles, als wäre es ein Traum. Also im Moment läuft's rund, aber du hast ja auch schon ganz andere Zeiten erlebt. Also wenn man so deine Vita anguckt, da waren einige Rennen dabei. Da hattest du dich zum Beispiel für die EM nominiert und musstest gesundheitlich unbedingt absagen. Dann wegen Covid war es auch nicht so einfach vor den Olympischen Spielen. Du hast auch ein paar herausfordernde Situationen erlebt. Was war für dich besonders schwer? Wo hast du lange geknackt und was hat dir geholfen, letztendlich damit umzugehen?
Ja, gerade so die erste Hälfte meiner Marathonkarriere, die ich ja so mit 23 dann begonnen habe in Düsseldorf, die war so ein bisschen verhext, muss man wirklich sagen. Ich habe mich ja, am Ende absurde Statistik gewesen, ich habe mich ja 5-mal für ein großes Event qualifiziert, also EM und Olympia, also 2-mal Olympia, 3-mal EM und 5-mal war ich halt nicht dabei. Und obwohl ich jedes Mal die Norm hatte und obwohl ich jedes Mal eigentlich im Team drin war, das war schon echt hart. Ja, also ich hatte dann gerade am Anfang diese Verletzungsjahre gehabt, wo ich an der Achillesferse so eine Art Fersensporn hatte, der dann immer operativ entfernt werden musste. Das war schwer. Also gerade beim Debüt, was du angesprochen hast, bin ich halt Olympianorm gerannt. Völlig überraschend, hat wirklich niemand mitgerechnet. Und es hat dann, gerade auch beim ersten Marathon, ist es schon sehr, sehr überraschend, wenn das dann so direkt klappt. Und dann war es aber schon so, dass die Freude dann auch getrübt war, weil dann relativ schnell klar war, dass sich eben die Verletzung immer weiter rausbildet und dass ich dann eben nicht bei Olympia da sein kann. Ich habe ja damals den Platz dann eben abgegeben, weil ich eben gemerkt habe, dass ich jetzt ja vielleicht irgendwie 42 Kilometer noch hätte zurücklegen können, aber eben nicht mehr so, dass es ein Mehrwert für das Land gewesen wäre. Und dann deswegen bin ich da dann von meinem Platz zurückgetreten und im Grunde hat sich das Gleiche wiederholt, 2018 mit der EM im eigenen Land, die ne, in Berlin auch einen hohen Stellenwert hatte. Das war so damals immer so mein Ding, wo ich den Kopf mit aus der Schlinge ziehen wollte, ne? Als ich Rio Olympia verpasst habe. Sagte, ja, in 2 Jahren haben wir eine EM bei uns zu Hause. Das ist im Grunde das Gleiche wie Olympia vom Stellenwert. Und es ist exakt dasselbe passiert. Wieder Norm gerannt und wieder direkt nach der Norm dieselbe Verletzung, die aufgebrochen ist. Und dann musste ich wieder operiert werden und wieder zurücktreten von dem Platz. Das war schon ein fieses Déjà-vu. Auch 2016, die EM, ist der Verletzung schon zum Opfer gefallen. Das war dann schon die zweite EM. Und dann kam halt eben 2020, ne, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt habe ich jetzt schon bewiesen, dass ich zu Olympia kommen kann. Da soll es jetzt aber auch auf jeden Fall klappen. Ne. Dann bin ich wieder völlig überraschend damals auch die Norm gerannt, die ja damals auch nochmal deutlich verschärft wurde von 2014 auf 2011, was schon ein großer Sprung war. Und die habe ich dann tatsächlich doch trotzdem geschafft, im ersten Anlauf auch direkt so richtig. Und ich glaube, es ja, war keine 7 Tage her, dass ich diese Quali hatte, da ist Covid ausgebrochen. Und das war ja dann, und ich war damals in Kenia zu der Zeit und das war, wie ich auch, sehr gruselig, diese ganzen Bilder, die dann kursierten. Und man wusste ja nicht, wie gefährlich das zu dem Zeitpunkt dann wirklich ist, das Corona-Virus. Und ja, dann war es eben so, EM abgesagt, zu der ich auch qualifiziert war 2020 und Olympia im Grunde ja auch bis auf Weiteres verschoben. Und es sah ja zu dem Zeitpunkt dann auch so aus, als würde es kein Olympia mehr geben. Ne? Und da war ich halt wirklich so am Punkt, wo ich sagte, das kann ja wirklich nicht wahr sein. Du rennst jedes Mal enorm, qualifizierst dich jedes Mal. Und jedes Mal kommt irgendwas dazwischen, so, ne? Wenn es dann keine Verletzung ist, dann eine Pandemie. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon nicht so hoch, dass sowas passiert. Und
ja, vor allem so lange, ne? Das hält ja keiner aus.
Also. Ja, also das war mental extrem belastend, aber ich habe im Grunde in jeder dieser drei schlimmen Phasen, ne? Also ich würde sagen, die erste Verletzung 2016 war eine dieser schlimmen Phasen, 2018 dieselbe Verletzung, die nochmal kam, und 2020 die Corona-Phase. Das waren so die drei schlimmsten Phasen. Habe ich jedes Mal was gefunden, was mir dann Mehrwert geboten hat. Also ich war gerade bei den Verletzungen niemand, der sich dann voll in die Reha gestürzt hat und dann nur noch alternativ im Wasser irgendwie Aquajoggen gemacht hat oder Fahrrad gefahren ist. Ich habe mir was anderes gesucht, was sinnvoll ist und was mich langfristig weiterbringt. 2016 war das mein Job, den ich angetreten habe als Werkstudent bei Klöckner. Das ist ein Stahlunternehmen, aber in Unternehmenskommunikation, ne, was eben nah dran ist, auch an meinem Journalistikstudium. War auch ein Kontakt, der dann durch den Sport zustande kam. Und das war extrem wichtiger Baustein für mich. Ich habe 4 Jahre lang dann auch da gearbeitet, also bis 2020. Und da habe ich mindestens so viel gelernt wie im Studium selbst, hat mich unglaublich vorangebracht, hat mich auch im Grunde ja so ein bisschen Stabilität gegeben, nicht nur finanziell, sondern eben auch ja schon mal Berufserfahrung gesammelt zu haben. 2018, als dasselbe dann wieder passiert ist, kam der Kontakt zustande zu Michael Möller, das ist ein Orthopädie-Schuhtechnik-Meister aus Münster, der am Ende der Schlüssel war, diese Verletzung in den Griff zu bekommen. Es war ja kein Zufall, dass dieselbe Verletzung wiederkam. Es lag halt daran, dass zu dem Zeitpunkt die Schuhtechnologie noch nicht so weit war und die Fersenkappen hinten viel zu hart waren. Und dieser mechanische Druck, der dann immer wieder drauf kam, weil ich habe ja dann auch viele tausend Kilometer im Jahr gemacht, der hat dazu geführt, dass der Knochen dann da gewuchert ist, wo er nicht wuchern sollte. Das heißt, es war kein Zufall, dass diese Verletzung war. Es war einfach nur Unwissenheit, dass das der Auslöser war. Und mit seiner Hilfe habe ich das in den Griff bekommen. Und ich bin seitdem nie wieder verletzt gewesen, seit 2018. Ne? Also ich bin jetzt 6 Jahre lang nicht mehr verletzt. Und das spielt auch eine große Rolle, warum ich jetzt eben so stark geworden bin, weil ich halt die Zähigkeit mir angeeignet habe. Ich habe nicht mehr diese 9 Monate Pause, die dann immer wieder mal reingegrätscht sind. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für heute. Und 2020, ähnliche Situation, nur nicht verletzt, sondern eben Corona. Da war auch alles irgendwie am Boden und war auch schwierig, dann das Training so hochzuhalten. Da habe ich die Zeit genutzt, einmal eine schöne Zeit mit Esther mir zu machen. Haben wir eine tolle Reise damals gemacht. Das, was ging, ne, war ja während der Pandemie, aber wir konnten mit dem Wohnwagen so ein bisschen so eine Tour machen und habe die Zeit eben auch genutzt, um den Kontakt herzustellen zur Bundeswehr. Und das ist ja eine der Möglichkeiten, in Deutschland Profisportler zu werden. Und so kam es dann zustande, dass ich in dieser Zeit dann eben alles gemacht habe, was nötig ist, um dann diese Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und seitdem bin ich tatsächlich Profi, Sportsoldat geworden. Und das hat dann eben die Phase bei Klöckner dann nahtlos abgelöst. Ne? Also seit 2020 bin ich Profisportler dann eben geworden. Und das ist natürlich jetzt heute eine Situation, von der ich natürlich unglaublich profitiere. Das heißt, ich habe aus jeder dieser nervigen Verletzungen oder Corona-Situationen was gemacht, was mich langfristig vorangebracht hat. Ne? Auch 2018 zum Beispiel dann ein doppeltes Semester in der Uni durchgeballert, so, ne? Wo ich verletzt war. Und dadurch habe ich jetzt halt den Rücken frei, ne? Muss nur die Bachelorarbeit und das Volontariat machen. So, ne? Und das heißt, es gibt dann schon immer Wege, wie man sich versuchen kann, wenn das eine, dein Hauptding nicht funktioniert, der Sport nicht funktioniert, dass man was anderes sich sucht, was einen dann aber auch mittel- und langfristig im Sport voranbringt. Und das habe ich in allen 3 Fällen gemacht.
Das finde ich total spannend. Das habe ich so noch nicht so oft gehört. Also meistens ist es dann doch eben Alternativsportarten, irgendwie in Bewegung bleiben, was weiß ich, die Sehkraft stärken oder Balance oder was weiß ich. Da macht man irgendwelche abgefahrenen neuen Technik-Trainingsformen. Aber dieses ganz bewusst, okay, dann, wenn das eine nicht geht, dann bewusst da auch loszulassen, das ist ja total schwer, vor allem wenn einem der Sport so viel bedeutet, ne?
Ja, ich hasse Alternativtraining, das kommt dazu, ne? Also ich habe schon gemacht, ich bin jetzt nicht irgendwie aus allen Nähten geplatzt zu der Zeit, also ich habe mich dann schon auch, ja. So eine Grundfitness habe ich natürlich erhalten, aber ich habe ganz klar den Akzent woanders drauf gesetzt, das ist schon so und das hat mich tatsächlich auch unterschieden von vielen anderen Athleten, die in der Verletzungssituation waren, das will ich schon sagen, aber ich habe es nie bereut. dadurch, dass ich halt in anderen Stellen so weit vorangekommen bin, konnte ich dann eben auch wieder mit Vollgas im Sport angreifen und habe dann relativ schnell das, was ich dann vielleicht durch etwas mehr Reha-Training hätte mir aneignen können, dann super schnell auch wieder aufgeholt und war mit einer ganz anderen Motivation dabei. Also das war schon gut und wie gesagt, beruflich habe ich eben Erfahrungen, die jetzt andere Sportler nicht sammeln können und erst nach ihrer Karriere sammeln können. Und das auch jetzt, ne, wo man als Sportler dann auch einen Schritt weiter schon ist und ein bisschen auch, ja, sag mal, selber zu so einem Unternehmen geworden ist, ne, wenn man da wie ich in etwas größeren Kreisen unterwegs ist, da habe ich da Fähigkeiten erlernt, die mir heute so viel bringen, auch eben was Struktur geht, so, ne, alle möglichen Sachen, die ich halt auch nebenbei managen muss. Und das hat mir die Zeit bei Klöckner auf jeden Fall beschert, dass ich da in der Lage bin, das jetzt gut zu managen und deutlich besser zu managen, als ich es hätte können ohne diese Tätigkeit da.
Erzähl doch mal, wie sieht das denn jetzt aus? Die wenigsten von uns kennen ja so einen Profisportalltag, vor allem dann noch zusammen mit einer Frau, die das Gleiche macht. Also wie kann man sich das so vorstellen? Könntest du uns mal so ein Bild malen von so einer typischen Hendrik-Pfeiffer-Woche? Ja. Also wann stehst du auf? Und du wirkst ja total strukturiert und organisiert so vom Ganzen. Also ich bin gespannt, was wir da vielleicht noch lernen können.
Also ich habe gerade in den letzten Monaten unglaublich viel gelernt da noch in der Hinsicht. Also diese großen Leistungssprünge jetzt, die haben eben mit dem, was ich eben erzählt habe, zu tun, was Trainingsinhalte angeht. Aber auch, dass ich das Selbstbewusstsein habe, das zu tun, was mein Körper braucht. Und es ist tatsächlich so, die Regenerationsphasen sind so entscheidend, wenn du besser werden willst. Das hat man vielleicht vorher immer ein bisschen unterschätzt. Und es ist, also ich brauche am Tag locker 9 bis 10 Stunden Schlaf. Bei Esther ist es tendenziell sogar noch ein bisschen mehr als bei mir. Und ich habe eben auch, weil ich jetzt eben den Luxus habe, Profi zu sein, die Möglichkeit, mir den Tag so einzuteilen, wie mein Biorhythmus es will. Und das bedeutet für mich, dass ich oft meine Trainingseinheiten zu völlig anderen Zeiten habe als klassische Athleten, ne? Also viele trainieren ja, wie ich, dann schon irgendwie Morgengrauen. Und bei mir ist es oft so, dass es bei mir ganz massiv verschoben ist. Also ich trainiere oft erst um 11, 11:30 Uhr, teilweise auch um 12, gar kein Problem. Weil, ne, wenn ich gerade, so wie heute ist ein gutes Beispiel dafür. Gestern hatte ich eine hochintensive Einheit, mein Abschlussprogramm vor Lissabon. Und dann, ich bin dann einfach müde und ich brauche die Erholung. Und wenn mein Körper erst um 12 Uhr bereit ist, das zu machen, dann mache ich es erst um 12. So, ne? Oder ja, manchmal sogar noch einen Tick später. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit, meine zweite Einheit dann erst um 20.30 Uhr oder 21 Uhr zu machen. Das ist gar kein Problem. Das ist eine Sache, ne, viele würden sagen, das ist ja absurd, wie kannst du sowas machen? Aber mein Biorhythmus ist halt so. Und ich komme immer wieder an diesen Punkt, ne, wenn ich meinen Körper machen lasse, was er will, komme ich immer genau zu diesen Zeiten. 11.30 Uhr und 20 Uhr. Das sind meine Trainingseinheiten, bei denen ich mich am wohlsten fühle. Alles andere ist schon gegengesteuert. Ne, klar, im normalen Leben ist das nicht so einfach umsetzbar. Aber bei mir war es so, wenn es mir gelingt, mehrere Wochen das überwiegend so zu machen, bin ich am Ende deutlich stärker. So, und wenn ich dann halt erst um 1 Uhr ins Bett gehe und dann um 10 Uhr aufstehe, dann ist das so. Ich brauche die 9 Stunden Schlaf. Und wenn ich halt nicht um 12 Uhr müde bin oder um 11 Uhr abends, dann schlafe ich halt noch nicht. So, und das ist eine Sache, den Mut, den musst du erstmal haben, dann eben auch deinem Körper diese Möglichkeit zu geben, das so umzusetzen. Also die freie Zeiteinteilung, würde ich sagen, ist schon ganz wichtig. Ne? Also wie gesagt, ich bin Profi, ich muss am Tag ein gewisses Training unterbringen, aber wo ich es unterbringe, das ist mir vollkommen frei und selbst überlassen. Und das ist schon interessant, weil, glaube ich, das viele andere Athleten nicht so handhaben, wie wir in dem Fall. Ne? Also gerade auch in Kenia ist das schwer, ne, weil da eben dieses ganz früh morgens Training ganz üblich ist und wenn du halt nicht dann da bist, trainierst du in der Regel alleine. So, ne? Also da muss man immer schon gucken, wie man das, ne, möchte auch. Also ich habe schon auch dann öfter mal Einheiten, wo ich dann auch mit Athleten trainieren will und dann eben mich auch zwinge, dann da zu sein. Aber es ist immer ein Ankämpfen gegen den Biorhythmus. Und ja, das mache ich aktuell so. Ich habe unglaublich viel Schreibtischanteil, das unterschätzt man. Also das reine Training und die Regeneration, na klar, ist mit Abstand der Hauptteil. Aber wenn du Marathonläufer bist, ist die reine Laufzeit gar nicht so hoch wie zum Beispiel bei einem Triathlet, ne, der natürlich ganz andere zeitliche Umfänge am Tag macht. Also wenn du 200 bis 220 Laufkilometer in der Woche machst, dann ist das von der, gerade bei mir, ne, mit, wo eigentlich das meiste dann auch deutlich unter 4 Minuten Schnitt ist, dann ist es von der reinen Laufzeit gar nicht so hoch, wie man denkt. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, dass man diese Trainings nachbereitet, gerade auch mit guten Dehnen, eben mit ausreichend Regeneration, Schlaf. Aber wie gesagt, das ist nicht der einzige Teil. Dieser Schreibtischkomponente, die ist natürlich mit den Jahren immer weiter gewachsen, je bekannter man wird, ne, je etablierter man eben auch wird. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, ne? Inwieweit man tatsächlich dann ein Sportler ist oder inwieweit man eben Sportler in Schrägstrich Unternehmer ist. So, ne? Weil, also mir persönlich ist es wichtig eben, dass man den Leuten auch ein bisschen was zurückgibt. Ich bin ja zum Teil eben auch durch Steuergelder finanziert und deswegen finde ich es richtig und notwendig, dass man eben auch eine gewisse Medienpräsenz hat oder auch eine Social-Media-Präsenz und die Leute eben auch teilhaben lässt an dem, was man tut. Es gibt Athleten, ne, oder gerade auch in anderen Ländern viele Athleten, die ja komplett darauf verzichten, die völlig anonym unterwegs sind, die dann auftauchen bei Rennen, eine Fabelzeit abliefern und dann auch wieder in der Versenkung verschwinden und dann beim nächsten Wettkampf wieder auftauchen. Kann man so machen und ist auch völlig legitim, aber für mich persönlich wäre das nichts. So, ne? Ich möchte halt eben auch ein bisschen die Leute mitnehmen auf diese Reise und deswegen habe ich zum Beispiel eben auch einen eigenen Podcast, so, den ich rausbringe. Deswegen bespiele ich Social Media dann eben auch relativ regelmäßig und bin eben auch überall, sag ich mal, immer wieder mal präsent. So. Und das läppert sich unfassbar, das unterschätzt man. Und also am Tag, ich habe fast immer irgendwelche Termine, die dann eben reinkommen, die jetzt nicht direkt meinen Trainingsalltag als Inhalt haben, aber die, so wie jetzt eben unsere Podcast-Aufnahme zum Beispiel, die natürlich dann eben auch eng mit der Tätigkeit als Sportler zu tun haben. Man hat Sponsorenverpflichtungen natürlich eine ganze Menge. Ich habe tatsächlich bei mir einen eigenen Redaktionsplan, welche Social-Media-Posts anstehen zum Beispiel, dass ich das immer im Blick behalte. Das alles für sich einzeln genommen ist natürlich relativ easy umsetzbar, aber in der Summe zusammen ist es dann tatsächlich echt eine Sache, dass ich am Tag locker 2-3 Stunden dann eben auch noch am Schreibtisch sitze und bestimmte Sachen mache. Und das Schöne ist aber eben, dass man das als Sportler natürlich auch sehr gut kann. Ne? Wenn ich mich nach meinen Trainings erhole, ne, ob ich dann auf der Couch liege und den Laptop offen habe, das funktioniert dann natürlich sehr, sehr gut. Und gerade auch mit Leuten in Kontakt sein, das spielt dann auch schon eine Rolle, ne? wenn du dich für diesen Weg entscheidest. Allein die ganzen Nachrichten, die man bei Social Media bekommt, ne, wo eben auch viele Fragen sind, oder ne, nach Tipps man irgendwie gefragt wird, so, das versuche ich auch immer noch zu bespielen und da wirklich jedem gerecht zu werden, solange es eben noch geht. Ne? Wenn vielleicht, sag mal, die Reichweite sich jetzt nochmal irgendwann verdoppelt oder so, dann kannst du es vielleicht nicht mehr jedem antworten, aber aktuell ist das immer noch mein Anspruch so. Und das ist eben mein Verständnis, wenn du Profisportler bist, dass du dann eben auch nicht ein anonymer Profisportler bist, sondern jemand, der eben auch Präsenz zeigt. Und das ist eben auch eine Verpflichtung, die man dann eben hat. So, und wie gesagt, bei mir ist es dann eben auch noch so, dass ich ein Studium habe, auch wenn ich da jetzt natürlich sehr weit fortgeschritten bin. Ich habe eben auch eine Tätigkeit noch bei Eichels in Hannover, ne, wo auch immer wieder mal Sachen sind, oft eben auch Präsenzveranstaltungen, so Lauftreffs mit ne, um die eben auch regional präsent zu sein. Das alles spielt damit rein und dementsprechend ja, ist man da am Tag dann eben auch sehr, sehr gut ausgelastet. Aber ich mache es unglaublich gerne und bin froh, dass ich mich eben nicht für diesen anonymen Weg entschieden habe.
Es ist ja auch manchmal gar nicht so leicht, dann sich nicht ablenken zu lassen. Ne? Also ich habe jetzt zuletzt mit dem David Schönherr gesprochen und der sagte es auch, es ist wahnsinnig schwer, alles unter einen Hut zu kriegen. Ne? Weil teilweise ist es ja schon irre, was man an Zeit auch investiert dann, gerade bei Social Media, auch als Profi. Oder wenn man jetzt nur in dem Bereich unterwegs ist, ist es ja auch teilweise echt anstrengend, mental dann sich noch darauf einzulassen. Ich finde das toll, dass du es machst.
Ist eine Verantwortung, die man gegenüber sich selbst einfach hat. Ne? Also der Unterschied von mir zu David Schönherr ist, dass ich ja Vollprofi bin. David Schönherr, ne, ist mega ambitioniert, aber ist kein Profiathlet. So, ne? Und das ist eben was anderes. Bei mir ist es halt schon so, wenn ich mich in Social Media oder bei irgendwelchen anderen Terminen verhedder und mein Training flach fällt, dann ist das für mich eine rote Linie. So, ne? Da versuche ich dann immer eben, das im Blick zu behalten. Und wie gesagt, diese Zeit bei Klöckner hat da einen enormen Anteil dran, dass mir das eben auch gelingt. Also damals, ne, ich war immer schon ein Schreibtalent so. Das wurde mir, also schon in der Schulzeit so. Das fiel mir eben leicht und war so meine Stärke. Und deswegen studiere ich ja unter anderem auch Journalismus. Und sehe mich eben auch später in Unternehmenskommunikation in solchen Bereichen. Aber als ich bei Klöckner angefangen habe, da wurde jeder einzelne Text, den ich geschrieben habe, komplett auseinandergenommen, zerrissen, also im positiven Sinne, ne, mit Feedback. Und da habe ich wirklich nochmal so viel gelernt, eben nicht nur, was jetzt irgendwie Texte schreiben angeht, sondern eben auch, sich strukturiert aufzustellen. Und deswegen ist das eine Sache, von der ich heute noch unglaublich profitiere. Und deswegen fällt mir das persönlich jetzt relativ leicht, das unter einen Hut zu bekommen. Aber man muss halt sehr, sehr ehrlich auch zu sich selbst sein. Was kann ich annehmen, was kann ich eben nicht annehmen? Und ja, dementsprechend darf man sich dann eben seine Schubkarre nicht zu voll machen.
Ja, ich finde das interessant, weil ich in den letzten Wochen viel über Kritikfähigkeit nachgedacht und gelesen habe, weil so wie du schreibst, ich kenne das auch, also dass die ersten Texte auseinandergepflückt werden und man sich fragt, ob man überhaupt irgendwas schreiben kann. Aber das ist ja eigentlich total wichtig, auch im Leben zu lernen, dass man eben nicht, also heutzutage sagt man den Leuten ja immer, du bist gut, wie du bist und alles ist toll und man hat nicht mehr wirklich jemanden, der einem auch mal ehrlich die Meinung sagt oder auch mal einmal ordentlich schüttelt, wenn man auf dem falschen Weg ist. Das ist ja alles irgendwie, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, so ein bisschen Kuschelgedöns, ne, was man so hat. Und würdest du sagen, dass das vielleicht auch jetzt, also unsere Hörer sind ja nicht Profisportler, sondern eher Gelegenheitsläufer und Ambitionierte. Ist das was, wo man vielleicht auch mal gucken sollte, dass man so jemanden im Leben hat, der einmal ein bisschen rupft ab und zu,
ja,
damit
man
vorwärts kommt?
Ich finde das hochgefährlich so, ne? Also gerade auch, also meine Mutter war ja viele Jahre Lehrerin, jetzt ist im Ruhestand. Und die hat schon gesagt, dass sich das ein bisschen verändert hat mit der Zeit, so, ne? Also auch, dass wenn du mal Kritik übst an Leuten, dass du dann direkt die Eltern auf der Matte hast, so, ne? Und der Sport ist halt gnadenlos ehrlich. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, auch wenn er kein Profisportler wird, sich im Sport auszutoben. Und klar, der Laufsport bietet sich in dem Fall an, weil es natürlich ein sehr ehrlicher Sport ist, ne? Also du, wenn du ein Ziel verfolgst, dann siehst du, ob du dein Ziel erreichst. Und wenn du eben schleifen lässt, dann siehst du relativ schnell, du erreichst dein Ziel dann eben auch nicht. Und du kannst halt im Laufsport eben auch mal scheitern. Und das ist schon eine unglaublich gute Schule fürs Leben. Und egal, auf welchem Niveau man es dann am Ende macht, das würde ich schon so sagen. Und ich sehe das auch so, dass der Trend so ein bisschen dazu hingeht, dass ja irgendwie nie mehr kritisiert werden darf, man nie mehr so Tacheles reden darf. Und das halte ich für einen sehr gefährlichen Trend. Und wie gesagt, der Sport ist aber jemand, der sich sowas nicht verbieten lässt in dem Fall, ne? Also ich habe halt immer wieder mal auch dann voll auf die Mütze bekommen. Wie gesagt, zum Beispiel mit diesen drei schlimmen Phasen, so, ne, wo du dann im siebten Himmel bist und am nächsten Tag ist schon wieder das tiefste Tief. Das sind Sachen, die sollte man auf jeden Fall durchlaufen haben, ob es jetzt ein Sport ist oder auch in anderen Bereichen des Lebens. Aber das bringt einen am Ende dann wesentlich mehr voran.
Ja, also keine Ehrenurkunden mehr und jeder kriegt eine
Eins. Ja, halte ich für nicht gut, die Entwicklung. Das ist definitiv bei den Bundesjugendspielen, ne? Ja.
Jetzt hattest du vorhin was gesagt, was ich sehr spannend finde, über den Biorhythmus. Und ich glaube, dass die wenigsten Menschen sich selbst wirklich gut kennen. Also jetzt, ich sag mal ganz ehrlich, von mir, ich habe es jahrelang überhaupt nicht gewusst, wie viel Schlaf brauche ich wirklich. Ich habe da eher auf meine Uhr gehört oder auf irgendwelche Bücher. Aber so wirklich rauszufinden, was tut meinem Körper gut, sei es jetzt eben beim Schlaf, bei der Ernährung, bei der Regeneration, wie viel Zeit brauche ich eigentlich? Was würdest du sagen, ist vielleicht hilfreich, also aus deiner Erfahrung jetzt für alle, die zuhören? Wie lernt man seinen Körper besser kennen?
Ja, indem man auch die Möglichkeit gibt, das auszuprobieren. Und das ist ja, glaube ich, das Schwierige auch für viele, ne? Also ich bin ja in einer sehr komfortablen Situation als Profi. Ich kann halt eben einen Tag mir so einteilen, wie ich möchte, aber das kannst du ja im normalen Leben in der Regel nicht. Da musst du dann zu einer bestimmten Zeit eben auf der Arbeit sein und dann kannst du eben nur dein Training irgendwie vorher reinquetschen oder in die Mittagspause quetschen oder hinterher, aber dann bist du oft eben auch schon geschlaucht vom Tag. Man sollte sich versuchen, die Möglichkeit zu geben, so Freiräume irgendwo in seinem Leben mal zu finden. So, und dann hat man eben auch eine Möglichkeit, ein bisschen zu experimentieren. Also das ist das Wichtige. Ich bin ja auch erst sehr spät jetzt darauf gekommen, mir das so einzuteilen, wie ich es gerade tue. Und habe eben auch viel ausprobiert und bin eben zum Schluss gekommen, dass das für mich am besten passt. Aber ich würde einfach grundsätzlich sagen, offen dazu sein, mal ein paar andere Dinge zu probieren, die man nicht gemacht hat. So wie eben auch bei mir jetzt, mich aufs Laufband zu stellen, obwohl ich immer gesagt habe, Laufband ist eine absolute Hölle. Mittlerweile freue ich mich auf die Trainingseinheiten auf dem Laufband, weil ich weiß, das funktioniert für mich. Und wie gesagt, das ist eben eine komplett andere Sache, als wenn ich dann eben rausgehe in den Wald und dann da durchrenne. Und all die Sachen zusammen ergänzen sich eben super. Ich hätte es auch keine Lust, alles auf dem Laufband zu machen. Und deswegen einfach mal offen sein für Experimente. Auch zu gucken, wann esse ich am besten und was esse ich am besten, dass es mir dann eben auch gut geht beim Lauf. Das wären so Dinge, die kann man probieren. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass gerade wenn du ein normaler Arbeitnehmer bist und feste Arbeitszeiten hast, dass du dann natürlich ein bisschen eingeschränkt bist in diesen Möglichkeiten.
Ja, wobei das ja auch einfacher wird, ne? Heutzutage gibt es ja auch Möglichkeiten bei zumindest einigen, also jetzt Lehrer können es nicht. Die können schlecht mal eben die zweite Klasse ausfallen lassen. Aber ja, auf jeden Fall experimentieren. Ernährung, sagtest du gerade, ja, hast du da auch was geändert? Wie ernährt ihr euch? Seid ihr da auch synchron oder habt ihr da auch ganz viel umgestellt?
Ja, ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme. Ernährung spielt schon natürlich eine wichtige Rolle, aber nicht so eine große, wie man denken würde. Also ich bin immer jemand, der auch Athleten sagt, die ich ab und zu, also wir beide coachen ja ab und zu auch mal Athleten, den ich immer sage, entscheidend ist, dass dein Training funktioniert und dass du rausgehst, dich manchmal überwindest, manchmal eben auch, muss ich ja gar nicht überwinden, aber dass du das halt wirklich ehrlich zu dir selbst sagen kannst, ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, im Training umgesetzt. Und die Ernährung unterstützt natürlich, ne? Also wenn man da jetzt Fehler macht in der Ernährung, kann man natürlich ein bisschen was verspielen, was man sich durchs Training aufgebaut hat. Aber im Grunde ist es relativ simpel. Ganz wichtig sind 3 feste Mahlzeiten, in der Regel eben auch zu gleichen Uhrzeiten. Das ist eben auch ein Tipp, den man gut Leuten geben kann, die im Berufsalltag sind, ne? Und oft eben auch einen stressigen Berufsalltag haben, wo es dann von Tag zu Tag auch mal unterschiedlich sein kann. Man sollte versuchen, sich irgendwie diese Anker zu setzen, dass die 3 Mahlzeiten in der Regel zu einer selben Zeit sind. Und diese Mahlzeiten sollten dann eben auch so sein, dass die vollwertig sind, einen satt machen, nicht zwischen Tür und Angel sind. Weil dann hat man gar nicht dieses Bedürfnis, dass sich da was verschiebt, ne? Also ich esse auch unglaublich viel Kuchen und ne, also wir, also Esther und ich arbeiten ganz ausdrücklich, und das sagen wir auch öffentlich immer, ganz offensiv mit Belohnungen. So, ne? Also das Training ist wirklich oft echt schwer, ne? Also gerade wenn du dann die 4. Tempoeinheit in der Woche mal unterbringen musst, da musst du dich schon echt überwinden, und danach geht's dir dementsprechend auch nicht immer ganz gut. Und wir sagen dann, pass auf, dann gehen wir heute zum Griechen essen bei uns nebenan oder gehen dann eben in Hannover ins Teestübchen und essen da super Kuchen, so, ne, ist eins der besten Adressen in Hannover, wenn man Kuchen essen will, und so, und das machen wir schon sehr oft tatsächlich auch. Also wenn ich für irgendwas wirklich Geld ausgebe, dann ist es für Essen, und das spielt eine große Rolle. Aber mir ist immer wichtig, auch an den Tagen, wo ich dann tatsächlich mir was Besonderes gönne, dass ich trotzdem 3 vernünftige Mahlzeiten stehen habe, die eben auch hochwertig sind, ne? Also auch wenn ich dann den Kuchen essen gehe, habe ich trotzdem vernünftig zu Mittag gegessen und ersetzt nicht eine Mahlzeit dann dadurch, ne? Und das ist eine Sache, sag mal, da kommt man relativ schnell, glaube ich, rein, ne? Auch wenn, gerade wenn du jetzt nicht Profi bist, im normalen Leben, Berufsalltag unterwegs bist, dass du dann sagst, ah, jetzt habe ich gerade keine Zeit, ich esse jetzt kurz nochmal hier einen kleinen Snack und dann esse ich abends oder bevor es Abendessen gibt, dann nochmal kurz die Gummibärchen, weil ich sonst nicht zum Abendessen durchkomme, weil ich wieder Hunger habe. Das sind so Sachen, die sollte man vermeiden. Und wie gesagt, im Grunde weiß man selber am besten, was vernünftig und was nicht vernünftig ist. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Reis, auch ein bisschen Relikt aus Kenia noch, öfter mal auch mit Linsen, die versetzen. Aber das eben auch ein bisschen aufpeppen, ne, im Vergleich zu Kenia, wo das eben nicht so einfach geht, dann mit Feta, Paprika, solchen Sachen da was reinzumachen. Und habe selber coole Erfahrungen gemacht mit Chicken-like. Ne, also wir essen schon beide Fleisch, ne, sind keine, nicht irgendwie vegan oder was auch immer. Aber man muss ja trotzdem nicht übermäßig viel Fleisch essen. Und da habe ich mit Chicken-like einen ganz coolen Ersatz gefunden, so was eigentlich genauso gut schmeckt. Chicken Nuggets in dem Fall sind das, die wir sehr oft dann zu diesem Reisgericht dazu packen. Ist eben auch schnell gemacht, und das ist so eine Sache, das haben wir schon 3-mal die Woche bestimmt als feste Mahlzeit mittags dann eben drin. Aber auch sonst versuchen wir viel Salat eben natürlich reinzupacken, aber auch das ist immer kein Muss. So, ne? Und wenn ich beim Griechen bin, esse ich auch dann den Spieß mit Pommes, weil ich einfach Bock drauf habe und weil es auch dann eher auch vernünftig ist. Also was man sagen kann, ist tatsächlich, wenn man wirklich gut trainiert, dann verbrennt man auch so viel, dass man da bedenkenlos sich auch was gönnen kann. Und wenn man sich an diese Faustregel mit den 3 Mahlzeiten hält, dann macht man da fast nichts falsch. Ne? Und man sollte natürlich ehrlich zu sich selbst sein, dass diese 3 Hauptmahlzeiten dann auch vernünftig sind. Ne? Morgens ist bei mir oft dann eben zum Frühstück Porridge, Müsli-Porridge, solche Sachen. Gerne auch mal Obst dabei. Also wir schneiden uns jetzt morgens immer eine Orange rein, dass wir eben auch ein bisschen Vitamin-C-Bedarf gut decken können. Und abends essen wir auch ganz klassisch deutsch, dann eben Brötchen mit Aufschnitt und so weiter. Auch da tendenziell eher Käse als Salami, so, ne, aber auch da gar kein großes Hexenwerk, ne? Das ist eigentlich eine coole Botschaft, die man geben kann. Man kann auf jeden Fall 2 Stunden 7 rennen, ohne da jetzt jedes Körnchen auf dem Teller umzudrehen. Wie weit es dann noch weiter gehen kann, werde ich jetzt versuchen herauszufinden. Aber bis 2,7 bin ich zumindest schon gekommen mit dem Ansatz.
Ja, das muss man erstmal schaffen. Für alle, die jetzt auch gerne 10 Kilometer, also schnell wie du werden wir alle nicht. wie wird man auf 10 Kilometer schneller und gleichzeitig auch noch im Marathon? Also da musst du uns jetzt irgendeinen Tipp geben.
Naja, ich bin ja immer noch hochspezialisiert auf Marathon. Also meine Marathonzeit ist ja im Vergleich zur 10 Kilometer Zeit immer noch viel, viel wertvoller. Also, und das kannst du auch schwarz auf weiß sehen. Es gibt bei World Athletics auch ein Punktesystem, wo die Leistungen umgerechnet werden in Punkte. Und da bin ich mit dem Marathonbereich in einer ganz anderen Dimension als über 10 Kilometer. Auch wenn es für mich jetzt eine schöne Bestzeit war. Ne? Also meine Marathonzeit entspricht, glaube ich, einer 27er Zeit auf 10 Kilometern. Und da bin ich natürlich jetzt noch relativ weit weg. Also ich bin schon spezialisiert. Aber ich habe eben gesehen, dass ich mit meinem Training eben auch mich überall grundsätzlich verbessere. Aber mein Ziel ist natürlich, mich im Marathon im Speziellen dann nochmal zu verbessern. Aber was man immer mitnehmen kann, ist, dass das Training, das Lauftraining nicht nur aus Laufen, nur normalem Laufen besteht. Also Laufen ist nicht gleich Laufen, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man läuft. Und man sollte in der Woche auf jeden Fall dann diese verschiedenen Puzzleteile mit reinbauen. Das sind Long Run bei mir ganz wichtig, der immer drin ist. Intervalleinheiten, das sind bei mir oft so marathonspezifisch 7x oder 8x3 Kilometer. Das war jetzt eine dieser Laufeinheiten, die ich vor Houston gemacht hatte auf dem Laufband in dann auch sehr hohem Tempo. Aber auch mal immer wieder so ein paar Spitzen zu setzen, in die Geschwindigkeit reingehen, 400er Intervalle, 600er Intervalle, 200er Intervalle sollte man immer drin haben. Aber auch dann eben die Tage dazwischen dann auch ruhig gestalten. Also polarisiert trainieren lohnt sich dann schon, ne, dass man sagt, die intensiven Tage dürfen auch intensiv sein, die ruhigen Tage haben aber auch einen Sinn und sollen dann eben auch ruhig sein. Auch eine Sache, die ich jetzt deutlich mehr mache als früher noch, darauf zu achten, dass eben mein Dauerlauftempo dann bei den ruhigen Tagen nicht zu schnell ist. Ja, ist auf jeden Fall so der Mix, den man haben sollte. In meinem Fall sind es natürlich dann in der Woche nicht 4 oder 5 Einheiten, sondern dann 12 bis 14 Einheiten. Das heißt, ich habe dann oft eben auch 2 oder 3 Intervalleinheiten drin und 2 Longruns oder so. Ne? Das muss man dann natürlich runterbrechen auf sein eigenes Ziel und seine eigene Zeit, die man zur Verfügung hat. Aber eben unterschiedliche Bausteine sind der Schlüssel.
Ja, und vielleicht auch mal da was machen, was man eigentlich nicht macht, ne? Und was sich nicht so gut anfühlt erstmal im ersten Moment.
Ja, also ich fahr auch nicht gern nach Kenia, aber ich fahre halt dahin, weil es mir am Ende dann doch auch was bringt. Also auch da oben in Kenia habe ich jetzt nur gelitten und habe tatsächlich das auch in Frage gestellt wieder, ob ich es überhaupt noch machen will. Bin aber jetzt trotzdem die Bestzeit gerannt und man darf sich dann eben auch nicht ermutigen lassen, wenn es nicht immer flüssig läuft. Das bringt einen dann am Ende trotzdem voran oder vielleicht bringt einem genau auch das voran, mal Sachen zu machen, die man nicht gerne macht, weil der Körper sträubt sich dann vielleicht, aber der sträubt sich ja, weil er dann durch was durch muss, was nicht ganz easy ist. Also, und das sind ja die Sachen, die einen dann auch weiterbringen. Also auch mal die Komfortzone verlassen.
Ja, also doch Laufband und Kenia. Also die Mischung scheint es bei dir ja jetzt gebracht zu haben dann im Endeffekt.
Ja, also ich werde Kenia schon auch immer wieder mal weiter einbauen, aber dann auch eher Grundlage, nicht mehr so ewig lange da oben bleiben. Und ich habe ja eben auch gezeigt mit Houston und Berlin, den beiden Marathons, da hat Höhe gar keine Rolle gespielt. Es war komplett ohne Kenia gemacht. Also auch das funktioniert. Und das ist ja auch eine schöne Botschaft, die man gerade auch den meisten Hörern jetzt geben kann, die wahrscheinlich nie nach Kenia fahren werden und vielleicht sich mal danach sehnen, auch Höhentraining zu machen. Es ist gar nicht nötig, es funktioniert auf jeden Fall auch ohne, dass man sehr weit kommen kann.
Ja, Hendrik, jetzt bist du ja in Hannover zu Hause, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht kannst du uns da mal noch erzählen, was macht Hannover so besonders und vor allem den Marathon in Hannover? Also warum sollte man da unbedingt mal hin?
Ja, es ist definitiv eine besondere Stadt für Läufer, weil es alles hat, was man braucht. Also du hast unglaublich viele schöne Strecken. Das hebt sich wirklich ab von fast allen anderen Städten, die ich in Deutschland kenne. Also mit der Eilenriede hat man eben den Stadtwald, der die ganze Stadt durchzieht. Das heißt, man ist fast egal, an welchem Punkt man in der Stadt ist. Man hat immer diesen Grünstreifen sehr nah bei sich und in der Eilenriede selbst kann man natürlich dann endlos lang laufen und hat eben auch im Umfeld dann relativ dicht dran sehr, sehr viele schöne Gebiete, wo man dann auch sehr weiträumig laufen kann. Das heißt, und in der Stadt natürlich auch den Maschsee, ne, den kennt man. Da hat man dann immer so eine 6-Kilometer-Runde, die total zentral auch noch ist und hat auch eine direkte Anbindung dann wiederum an die Eilenriede. Also es ist alles da, was sich ein Läufer wünscht, wenn es um Streckenwahl geht. Man kann da schön variieren, Wald oder Asphalt oder eben auch dann Schotterwege. Da ist im Grunde alles sehr, sehr nah und dicht dran. Dann gibt es natürlich den Olympiastützpunkt, der eine große Rolle spielt, auch jetzt natürlich für mich, ne, weil da eben dieses Hallentraining möglich ist. So viele Städte in Deutschland haben eben auch nicht eine leichte Halle mit Rundbahn, schon auch eher was Seltenes, spielt auch eine große Rolle. Stadien so sind alles da, also es ist eine sehr grüne Stadt mit viel sportlicher Infrastruktur und das funktioniert natürlich jetzt auch sehr gut und hat es ja eben auch gezeigt, ne? Also dass ich eben diese Streckenvielfalt habe, hat mir sehr geholfen, am Ende auch dann diese 220er Wochen umzusetzen, als wenn du jeden Tag auf die gleiche Runde gehen musst. Klar, dann ist es eine sportfreundliche Stadt. Das sieht man eben auch daran, dass der Marathon natürlich auch super besucht ist. So, das ist eins der Highlights, denke ich, im sportlichen Alltag oder Jahresalltag der Stadt. Ne? Da sticht der Marathon eben schon heraus. Aber es ist ja auch nicht das einzige Sportevent, was da stattfindet. Auch im Triathlon-Bereich ist da eine ganze Menge los. Klar, da hast du natürlich eh eine Sportbegeisterung durch den Fußball. Ne? Hannover 96 immer noch auch groß, und wenn es jetzt nicht mehr erste Liga ist, aber hat immer noch viele Anhänger. Ne? Und das ist eben auch eine sehr offene Grundhaltung gegenüber dem Sport zu beobachten. Und der Marathon selbst ist natürlich dann eben auch sehr geeignet, weil er schön schnell und flach ist. Ne? Also auch wenn du auf, das ist ja für viele auch wichtig, die auch dann von außerhalb kommen, die da laufen wollen, dass sie dann eben auch auf Bestzeitenjagd sind. Ne? Also es gibt natürlich auch viele, die jetzt keine Zeitziele verfolgen, aber ich würde sagen, der klassische ambitionierte Läufer jagt dann schon irgendwelchen Zeiten hinterher. Und wenn es jetzt ja irgendwie eine Strecke wäre, die es nicht hergibt, dann wäre es natürlich schon ein Nachteil. Und das ist absolut nicht der Fall. Ne? Dann ist es natürlich ein City-Marathon. Es gibt so viele echte Cities in Deutschland ja nicht. Ne? Und deswegen ist das eben auch einer der großen Player in diesem Bereich. Merkst du natürlich dann eben auch an der Stimmung, wenn man gerade auch durch bestimmte Stadtteile rennt, wo dann eine List zum Beispiel, wo dann eben auch eine Menge los ist, gerade wenn das Wetter schön ist, dann fangen die Leute an, da ihre Stühle rauszuräumen und sitzen dann an der Strecke und machen das dann zu so einem echten Volksfest. Ne? Und man hat eben all die Highlights der Stadt an der Strecke. Man läuft ja fast an jedem Sehenswürdigkeit vorbei, die die Stadt zu bieten hat. Und das macht natürlich einen großen Reiz dann eben aus und hebt sich dann eben auch ab von den, sag mal böse genannt, von den meisten Veranstaltungen, die eher so Wald und Wiese sind, so, ne? Wenn man das so ausdrücken möchte. Und das hat natürlich dann schon einen ganz anderen Charme. Dann ist eben auch cool, dass es natürlich noch mehrere Strecken gibt. Also es ist jetzt nicht nur für den Marathonläufer was dabei, sondern der Halbmarathon ist ja noch deutlich größer und auch der 10-Kilometer-Lauf ist ziemlich groß. Also im Grunde ist für jeden, was die Streckenwahl angeht, auch was dabei. Und das macht zum Beispiel auch möglich, wenn jetzt irgendwie in der Familie einer super ambitioniert ist und auf Marathonjagd ist, dann kann trotzdem vielleicht irgendwie sein enges Umfeld mitkommen. Einer rennt vielleicht, auch, weil er Lust hat, auch den Zehner dann. Mal, ne, andere stehen an der Strecke und so entwickelt sich dann eben auch eine schöne Dynamik und das merkt man eben auch in jedem Jahr.
Was sind denn so deine Highlights an der Strecke? Weil für alle, die Hannover jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die wissen natürlich auch gar nicht, was sie da so an Sehenswürdigkeiten erwartet.
Ja, die Kulisse am Start ist natürlich sehr schön, ne, vor dem Rathaus. Das ist ja ein ziemlich spektakuläres Bauwerk und geht ja auch dann direkt wunderschön los. Das ist ja im Grunde meine Laufstrecke, ein Großteil davon, wo ich auch eben selber trainiere jeden Tag am Maschsee entlang. Ne, das ist ja auch wirklich malerisch dann, gerade wenn die Sonne dann schön steht, dann spiegelt sich das im Wasser so. Das ist schon echt auch was fürs Auge so. Ne? Also deswegen hast du da gerade auf den ersten Kilometern schon einen richtig schönen Einstieg. Dann geht es erstmal so ein Stückchen raus, ne, durch die Grünstreifen um Hannover herum. Ne, das wird auch schön, wenn wir da trainiere ich eben einen Großteil meiner Trainingsläufe dann drin. Und dann kommst du eben wieder zurück, gerade auch wenn es dann anstrengender wird, wenn du dann die hohen Kilometerzahlen in den Beinen schon hast, dann kommst du eben auch wieder zurück in die Bereiche, wo dann auch richtig die Stimmung wieder das Ausschlaggebende ist. Dann siehst du eben auch, ne, dass du wieder dich der Innenstadt näherst und je näher du der Innenstadt kommst, desto mehr weißt du, du hast es dann eben auch gleich auch wieder geschafft. So, ne? Und das ist natürlich da auch motivierend, sodass dann eine ganze Menge da los ist. Und es gibt ja nur für den roten Faden. Ne? Das ist so, wenn man den entlang läuft, dann hat man im Grunde alles dabei, was man gesehen haben muss von der Stadt. Und daran orientiert sich auch ein Teil der Strecke. Und das macht es, wie ich dann auch sehr, sehr schön. Und wenn du da im Ziel bist, bist du natürlich auch super zentral, kannst dann direkt schön in die Cafés gehen oder was essen gehen. Das macht es natürlich auch sehr charmant.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass der Kuchen besonders gut sein soll. Was würdest du denn empfehlen nach dem Marathon? Gibt es da in Hannover irgendwelche Restaurants, wo man unbedingt hingehen müsste oder irgendwelche Bäckereien? Oder muss man irgendwas unbedingt mitbringen, seinen Freunden oder seiner Familie, wenn man mal in Hannover ist?
Ja, also vor allem würde ich empfehlen, unser Stammcafé Teestübchen ist natürlich toll. Ne? Da gibt es sehr, sehr schönen Kuchen. Also im Grunde so ganz klassisch das, was man sich wünscht, wenn man ins Café geht. Ein anderes Café, wo wir sehr, das ist auch direkt bei uns zu Hause, Sweet und Hügge heißt das. Da gibt es auch sehr, sehr coolen Kuchen. Oreo Cheesecake, den kann ich da sehr empfehlen. Also wenn du dann am Rathaus dann schon bist, dann ist es ja nur ein Katzensprung da bis in die Innenstadt. Spannend ist auch ein bisschen die Markthalle. Ich weiß jetzt nicht, ob die am Marathontag offen hat. Ist aber grundsätzlich auch eine Sache, die man sehen kann. Da gibt es auf engstem Raum so wie so ein Markt, aber auch ganz viele Möglichkeiten, schön zu essen und auch mal was Besonderes zu essen. Also man ist da schon kulinarisch auch sehr schön aufgestellt in der Stadt. Und das war auch ein Grund, warum es uns dahin gezogen hat. So, ne? Wir wollen natürlich auch öfter dann mal rausgehen und unser Lieblingsgrieche, der ist auch direkt bei uns zu Hause, Ilion heißt er, der müsste auch am Marathontag aufhaben, hoffe ich mal. Kann man auch mal probieren. Restaurants und Cafés und so, da ist Hannover sehr, sehr gut aufgestellt.
In der Umgebung gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, wenn man schon mal in Hannover ist, sollte man auf dem Rückweg oder Hinweg noch irgendwas in der Umgebung sehen? Oder?
Ja, cool ist der Deister natürlich, ne? Wenn man so ein bisschen wandern möchte, so, da hat man natürlich auch tolle Blicke, geht es auch ein bisschen rauf und runter, ist eben auch eine schöne Ergänzung, ne? Weil Hannover selber relativ flach ist. Also das kann man schön so verbinden, natürlich mit dem Tagesausflug. Klar, wenn man Marathon gelaufen ist, will man nicht unbedingt mehr im Deister wandern, aber grundsätzlich ist das eine Sache, wenn man nach Hannover will, das lohnt sich auch sehr, ist sehr schön. Klar, Herrenhäuser Gärten hast du direkt dann auch sehr zentral, lohnt sich auch mal durchzuschlendern, haben wir auch schon gemacht, ist sehr schön. Aber so lange bin ich tatsächlich auch noch nicht da, ne? Wir haben ja auch selber noch gar nicht so viel gesehen, weil wir dann eben auch oft wieder im Ausland unterwegs sind und deswegen bin ich immer noch am Erkunden gemeinsam mit Esther. Aber ja, Herrenhäuser Gärten, das hat sich auch sehr gelohnt, war sehr schön.
Ja, du sagst gerade, ihr seid unterwegs, du bist quasi oder ihr seid gerade auch auf dem Sprung, ne?
Ja, wir nehmen jetzt heute am 14. März auf und das heißt, am Wochenende steht der Lissabon-Halbmarathon dann an. Und es ist ein wichtiges Rennen jetzt, die erste von drei Chancen für mich, dann eben auch die Quali zu rennen für die Europameisterschaft in Rom im Halbmarathon. Und wir hatten die zweite Chance Berlin, dritte Chance dann eben bei uns zu Hause in Hannover. Und das ist dann tatsächlich auch der letzte Tag, an dem man sich noch qualifizieren kann für die EM. Und deswegen bekommt da das Rennen dann eben auch nochmal ein besonderes Gewicht. Ne? Entweder hat man es schon geschafft, ist im Team drin und muss dann seinen Platz nochmal verteidigen eventuell. Oder ich brauche dann tatsächlich das Rennen auch noch, um überhaupt erstmal nochmal in die Top-Leute ins Nationalteam reinzukommen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die anderen beiden Rennen dann eben Lissabon und Berlin verlaufen. Aber auf jeden Fall wird da das nochmal ein heißer Tanz werden, ne? Weil selbst wenn ich jetzt, weiß nicht, in den Top 3, Top 4, Top 5 bin, dann werden nochmal einige kommen, die versuchen mich da auch wieder rauszukicken und dann werde ich da auch nochmal nachlegen müssen. Also deswegen bin ich da auch selber sehr angespannt an dem Tag und hoffe, dass es dann auch gut geht.
Ja, wir wünschen dir und euch ja allen Erfolg und vor allem auch viel Freude und dass es gelingt. Ich meine, das Jahr hat so gut angefangen. Eigentlich hoffen wir jetzt mal, dass es weiter so gut geht.
Ja, es gibt keinen Grund. Das Training gibt auf jeden Fall eine ganze Menge her. Und also wir sind auch so, dass wir uns in der Regel auf Wettkämpfe freuen. Also ne, viele haben ja dann so, oh, jetzt bin ich doch ultra nervös und habe Angst. Aber das ist keine gute Herangehensweise. So. Also ich habe mich fast immer auf jedes Rennen, was ich gelaufen bin, sehr gefreut. Und das ist auch immer am Ende dann die Variante, die am erfolgsversprechendsten ist.
Nimmt ihr Sachen mit, also Kissen oder Ingwer oder irgendwas zu jedem Rennen? Gibt es da noch irgendwas, was wir von euch lernen können in Sachen Wettkampfvorbereitung oder Gestaltung?
Ja, man soll schon versuchen, sich so ein Ritual anzueignen, also das, was man immer macht, was sich bewährt hat, dass man das versucht, auch dann so als typischen Herangehensweise beizubehalten. Also bei mir ist ganz wichtig, den Abstand vom Essen zum Lauf einzuhalten, dass es keine Magenprobleme gibt. Das ist immer gerade im Marathon so der Horror, das Horrorszenario. Und bei mir ist das so 2 Stunden 40 Abstand. Das hat gut funktioniert. Auch sehr simples Essen, helles Brot, helles Brötchen. Ne, also Sachen, die nicht schwer im Magen liegen, schnell verdaulich sind. Sachen, wo man eigentlich sagt, das ist nicht das Allergesündeste, was man immer essen sollte, aber am Marathontag sollte man eben genau diese Sachen essen. Honig vielleicht drauf machen, so ne, Sachen, die leicht zu verbrennen sind. Und dann, je näher das Rennen rückt, dann eben auch aufpassen, dass man sich dem Magen nicht zu voll haut, aber auch dafür sorgen, dass man trotzdem am Start dann auch perfekt aufgeladen ist. Da bietet sich dann zum Beispiel an, so ein Gel mitzunehmen, an dem man ein paar Mal nuckelt noch vorm Start. Sachen, die aber dann eben nicht schwer im Magen liegen, zu machen. Das, ja, also das sind, und dann eben auch das Aufwärmprogramm ernst zu nehmen, rechtzeitig anzureisen. Das sind so klassische Sachen, die man gerade als Anfänger nicht immer so auf dem Schirm hat.
Ja, Mensch, Hendrik, grüß auf jeden Fall deine Esther ganz herzlich von uns. Und
beim
nächsten Mal bin ich mal gespannt. Ich würde mit dir auch gerne mal irgendwann eine Aufnahme machen und sie ein bisschen besser kennenlernen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du allen Hörern noch mitgeben willst? Gibt es noch irgendwas, was offen geblieben ist?
Nee, ich kann wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr ja noch nicht so angefangen habt mit dem Laufen, gibt dem Ganzen mal eine Chance. Also gerade die ersten Wochen, ne, sind oft dann auch eine echte Herausforderung, wenn man auch wenig Erfahrung hat. Aber relativ schnell kriegt man dann auch die Erfolge, die einem dann Spaß machen. So, ne? Erfolg heißt jetzt nicht unbedingt Zeiten, sondern dass man das Gefühl hat, es geht mir auch viel besser, wenn ich jetzt unterwegs bin. Und der Körper dankt es einem auch relativ schnell dann. Und es lohnt sich dann wirklich. Gerade jetzt ist es auch mal oft cool, sich ein Ziel zu setzen. Ne? Es muss jetzt nicht unbedingt Hannover-Marathon sein. ADAC-Marathon lohnt sich natürlich auch sehr. Aber sich überhaupt Ziele zu setzen, die man anstrebt, das ist auch im Laufsport immer sehr hilfreich. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe in 3 Monaten ein Rennen, auf das ich hinfieber, dann fällt es einem auch deutlich leichter. Gerade haben wir ja eine etwas schwierige Jahreszeit, auch wenn es heute das erste Mal wirklich Frühling ist, aber da kommt man da auch wesentlich besser durch. Also sich so ein Ziel zu setzen, das bringt einen in jeder Hinsicht voran.
Und wenn du dir noch ein Lebensziel aussuchen darfst, du sagtest ja gerade, sucht euch ein Ziel, das ist wichtig und motiviert. Wenn es einen Wunsch gäbe, den du gerne dir noch erfüllen willst, welcher wäre das?
Ja, im Grunde, dass man das Beste aus seiner Zeit macht. So, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber ist schon so, ne? Dass man hinterher sagt, ich habe nicht irgendwie Jahre verplempert und verschenkt, sondern ich habe halt das einfach genossen, was ich getan habe. Und das kann ich natürlich durch die Sportkarriere jetzt voll sagen. Und dass es dann eben auch, wenn die Sportkarriere irgendwann vorbei ist, dann eben auch so weitergeht und man sich in anderen Bereichen so verwirklichen kann, wie man es jetzt kann.
Ja, vielen Dank, Hendrik, für all deine Tipps und vor allem, dass du dir so kurz vor Lissabon noch die Zeit genommen hast.
Gern, gern.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.